In Frankreich stürzt die Regierung, während in München Kanzler Merz versucht, die deutsche Autoindustrie zu retten. Es ist Dienstag, der 9. September. Die große Frage ist also, zerbricht gerade die deutsch-französische Achse, während jede Nation mit ihren eigenen Krisen beschäftigt ist? Damit herzlich willkommen beim Podcast Radar. Und bei mir im Studio ist wieder unsere Politikexpertin Sophia.
Hallo Konrad.
Sophia, fangen wir in München an. Die internationale Automobilausstellung, die IAA, hat begonnen und der Kanzler ist vor Ort. Was ist die Lage?
Die Lage ist angespannt. Gordon Ripinski nennt es im Politico Berlin Playbook eine Mission für den Autokanzler Merz. Die deutsche Industrie ist eingekeilt zwischen chinesischer Konkurrenz, drohenden US-Zöllen von Trump und strengen EU-Klimavorgaben. Der Druck ist enorm. Besonders deutlich wird das im Interview mit Mercedes-Chef Ola Källenius im Podcast Table Today. Er sagt ganz klar, dass das geplante Verbrenneraus 2035 zu früh kommt. Seine Begründung? 9 Jahre seien in der Autoindustrie quasi nur ein Produktlebenszyklus.
Also die Industrie fordert mehr Zeit, während die Politik Ergebnisse sehen will. Klassiker.
Genau. Und VDA-Präsidentin Hildegard Müller spricht im Politico-Podcast von einer echten Standortkrise. Es gehe nicht nur um Produkte, sondern um Energiepreise, Bürokratie und fehlende Ladesäulen. Sie sagt, die Politik könne nicht erwarten, dass die Leute E-Autos kaufen, wenn die Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen.
Verstanden. Dann blicken wir nach Paris. Dort ist gestern Abend Premierminister François Bayrou mit seiner Regierung gescheitert. Was sagen die Podcasts dazu?
Die Analyse ist ziemlich einhellig. Das war ein Scheitern mit Ansage. Im Handelsblatt Morning Briefing betont Christian Rickens die wirtschaftliche Dimension. Er sagt, Frankreich zeige, was passiert, wenn man Reformbedarf zu lange mit immer neuen Krediten überdeckt. Frankreichs Staatsschulden, sagt er, liegen bei 116% der Wirtschaftsleistung. Das ist der Kern des Problems.
Und politisch? Macron muss ja jetzt schon wieder einen neuen Regierungschef suchen.
Den 5. in 2 Jahren. Im Podcast Was jetzt? Analysiert der Politologe Dominik Grillmeier, dass dies Macrons 3. Versuch sei, eine stabile Regierung zu bilden. Und dieser Versuch muss jetzt sitzen. Das Problem sei, dass Bayrou es nicht geschafft habe, die Sozialisten ins Boot zu holen. Die seien zwar regierungsbereit, aber eben nicht für Bayrous harten Sparkurs.
Nächstes Thema. Der Bundestag kehrt aus der Sommerpause zurück und setzt eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie ein. Das klingt erstmal vernünftig.
Absolut. Im Podcast 15 Minuten wird erklärt, dass dort Abgeordnete und Experten, von der Schulleiterin bis zum Intensivmediziner, 2 Jahre lang alles aufarbeiten sollen. Es geht um die Rolle der Ministerpräsidentenkonferenz, um die Folgen für Kinder und um die Frage, was man in der nächsten Krise besser machen kann. Aber jetzt kommt der Punkt, der in den Podcasts für Aufsehen sorgt.
Ich ahne es schon.
Analysiert Markus Feldenkirchen und Jasmin Barek bei Apokalypse und Filtercafé von einer ziemlich bizarren Personalie. In dieser Kommission sitzt für die AfD der Abgeordnete Kai-Uwe Ziegler. Und der wurde, so Feldenkirchen, wegen Betrugs mit Corona-Subventionen rechtsfest verurteilt. Er hat also Gelder erschlichen, deren Vergabe jetzt aufgearbeitet werden soll. Das ist eine Pointe, die man sich kaum ausdenken kann.
Das ist wirklich bemerkenswert. Kommen wir zu unserem letzten Thema. Die ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock startet ihren neuen Job als Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York.
Ja, und ihr Start sorgt für Debatten, vor allem wegen einem Instagram-Video, in dem sie gut gelaunt durch New York läuft. Im 5-Minuten-Talk diskutieren das Veit Medig und Jan Rosenkranz sehr kontrovers. Veit Medig findet die Kritik daran überzogen. Er meint, Politikerinszenierungen auf Social Media seien immer etwas peinlich, aber Baerbock nutze das Medium eben, um Aufmerksamkeit für ihren neuen Job zu schaffen. Die Bühne sei jetzt bereitet für politische Botschaften.
Und sein Kollege?
Jan Rosenkranz ist da deutlich kritischer. Er argumentiert, Baerbock nehme sich wichtiger, als sie sei. Ihr Job sei zeremoniell. Der wichtigste Mann bei der UN sei Generalsekretär Antonio Guterres. Rosenkranz meint, die Inszenierung wirke so, als könne sie ihre Niederlage nach der Bundestagswahl nicht verkraften und von der großen Politik einfach nicht loslassen.
Dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Sophia, wer ist deine Person des Tages?
Das ist heute Bundeskanzler Friedrich Merz. Er wird in den Podcasts aus 2 sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Einerseits, wie wir schon gehört haben, analysiert ihn Gordon Ripinski im Politico Berlin Playbook als den Autokanzler Merz, der jetzt die deutsche Schlüsselindustrie durch eine massive Krise führen muss. Er steht unter dem Druck von Markus Söder, der das Verbrennerverbot kippen will, und muss gleichzeitig eine Koalition führen, die beim Thema Auto tief gespalten ist. Seine Rolle ist also die des nationalen Krisenmanagers.
Und die andere Perspektive?
Die ist deutlich unangenehmer für ihn. Bei Apokalypse und Filterkaffee berichten Jasmin Barek und Markus Feldenkirchen über einen möglichen Justizskandal im Sauerland. Dort gab es eine rechtswidrige Hausdurchsuchung bei einer 17-jährigen Juso-Politikerin wegen Anti-Merz-Graffitis. Der entscheidende Punkt: Die Chefin des zuständigen Amtsgerichts ist Charlotte Merz, die Ehefrau des Kanzlers. Sie bestätigt jede Beteiligung, aber die Geschichte wirft laut Feldenkirchen zumindest sehr viele Fragen auf.
Das ist wirklich bemerkenswert. Das bringt uns direkt zur letzten Rubrik. Sophia, was ist dein Wort des Tages?
Das ist heute der Autokanzler. Der Begriff stammt, wie gesagt, aus dem Politico Berlin Playbook und fasst die ganze Zwangslage von Friedrich Merz perfekt zusammen. Der Begriff ist eine direkte Anspielung auf Gerhard Schröder, der sich damals als Schutzpatron der Industrie inszeniert hat. Gordon Ripinski argumentiert aber, dass es für Merz heute viel schwieriger ist. Er muss nicht nur eine Industrie beschützen, sondern einen fundamentalen Wandel managen und das gegen Widerstände aus allen Richtungen. Der Begriff ist also keine Auszeichnung, sondern beschreibt eine fast unlösbare Aufgabe.